Ich bin Manuel und ich bin richtig froh, diese Predigt halten zu dürfen. Ich finde es ein richtig, richtig spannendes Thema und ich sage das nicht nur, damit ihr jetzt alle denkt so, oh ja, jetzt muss ich aufwachen oder so, sondern ich sage das wirklich, weil ich das wirklich erlebt habe in der Vorbereitung in dieser Woche, dass Gott mir echt so einige Aha-Erlebnisse geschenkt hat. Und bei diesem Thema, wo man vielleicht denkt, ah, das ist ein bisschen trockeneres Thema, 10 Gebote, Gesetz, was wird das? Für mich war das richtig, richtig, hat mir eine ganz andere Sicht auf Gott geschenkt. Und es ist mein Wunsch, dass das heute in der Predigt so ein bisschen rüberkommt, was ich erlebt habe. Und ich kann es nicht tun, dass Gott euch das so zeigt und dass Gott euch so eure Herzen öffnet, sondern das muss Gott tun. Und deswegen möchte ich einfach noch kurz dafür beten. Vater, ich danke dir, dass ich wirklich so begeistert sein darf von dir, von deinem Wort und auch von deinem Gesetz und von deinen Geboten. Und du weißt, dass es echt mein Wunsch ist, dass es heute Morgen rüberkommen darf, dass du den Menschen die Herzen öffnest und dass du dich zeigst, dass du dich erlebbar machst und dass du dich offenbarst. Ich möchte dich echt bitten, dass du heute jeden Einzelnen hier ansprichst und ihm genau das zeigst und mitnehmen lässt aus der Predigt, was er heute für sein Leben braucht. Amen. Was denkst du, wenn du das Wort Gesetz hörst oder Gebote oder Autorität? Was löst es bei dir aus? Bei mir ist es so, es löst negative Gedanken aus. Ich habe es nicht so mit Gesetz und Autorität. Ich bin letztens bei Lidl einkaufen gewesen. Lidl hier im Horstweg. Und da fährst du ja raus wieder aus dem Horstweg, dem Heinrich-Mann-Allee vor, zu mir nach Hause Richtung Innenstadt. Und da steht dieser Blitzer vor der Fußgängerampel. Vielleicht die Auto fahren, die kennen den bestimmt. Da ist also nicht mehr als 50 fahren. Ich fahre auf die Ampel zu und es wird gelb. Und bei mir ist gelb jetzt nie so ein, was auslöst. Amal, du musst jetzt bremsen, es wird gleich rot. Sondern immer nur so schneller, schneller, damit du es noch schaffst. Also ich hasse es, an der Ampel zu stehen. Und es wird also gelb und der Blitzer steht aber da. Das heißt, ich kann nicht viel schneller fahren als 50. Und ich weiß, ich schaffe es nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr bei gelb drüber. Es wird so ein, zwei Sekunden, werde ich bei rot drüber fahren. Und dann, ja, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Immer so ein Kampf bei mir. Und dann, okay, im letzten Moment drücke ich auf die Bremse und Bremse kommt zum Stand. Und wer läuft über die Fußgängerampel drüber? 3 Polizisten. Direkt nebendran ist ja so ein Polizeirevier, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das neu ist oder so. Auf jeden Fall 3 Polizisten. Ich war heilfroh, nicht über Rot gefahren zu sein. Polizisten lösen bei mir immer negative Gefühle aus. Manche fühlen sich vielleicht sicher, wenn sie Polizisten sehen. Aber bei mir ist immer so, ich werde ganz nervös, habe ich Licht am Fahrrad, bin ich angeschnallt und will immer irgendwie weg, weil ich denke, die Polizisten, hab ich auch bisher nur so erlebt, vielleicht haben andere Erlebnisse, Polizisten, die sind irgendwie kleinlich, die wollen mir nur ins Reinwürgen, die wollen mich nur ärgern, die wollen mir irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen und mir halt einfach das Leben schwer machen mit irgendwelchen Gesetzen, die einfach total kleinlich sind und niemanden gefährden in dem Moment, wo ich sie übertrete. Bei mir ist es ganz, ganz negativ, Autorität und Gesetz. Aber ich bin nicht generell gegen Autorität. Es gibt eine Autorität, vielleicht sogar auch 2 mit denen meiner Eltern, die ich sehr, sehr schätze. Und das ist die Autorität Gottes, die Herrschaft Gottes. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, vielleicht auch für manche Christen, dass ich das gut finde, dass ich das wirklich schätze und dass es mir ein großer Schatz geworden ist. Und ich möchte euch damit reinnehmen, wieso ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, wieso ich das glaube, dass Gottes Autorität wirklich ganz, ganz anders ist, als die von solchen Polizisten wirklich gut ist. Ich möchte euch damit reinnehmen und es ist so, dass in der Bibel Autorität Gottes oder die Herrschaft Gottes immer was Gutes bedeutet, nämlich immer Segen bringt. Das heißt, ich bin unter der Autorität Gottes, ich bin unter seiner Herrschaft und mir geht es richtig, richtig gut. Wir wollen einfach mal reinschauen an den Anfang. Also hier, Gott erschafft die Erde, erschafft den Garten Eden und erschafft Adam und Eva. Und Gott stellt Adam und Eva unter seine Herrschaft. Er gibt ihnen ein Gebot, nämlich das Gebot, ich weiß nicht, ob das der Baum sein soll hier, das Gebot, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen eine Frucht zu essen. Ein einziges Gebot. Und solange Adam und Eva dieses Gebot befolgen, geht es ihnen richtig, richtig gut. Sie haben wirklich Leben vom Feinsten. Gott kümmert sich um alle ihre Bedürfnisse und sie leben mit Gott in einer richtig guten Beziehung. Also Gott packt da ganz viele Sachen rein in diesen Garten, die sie essen dürfen. Er kümmert sich um, dass sie versorgt sind, dass es ihnen wirklich gut geht, dass sie Genuss haben. Adam, am Anfang gab es Eva noch nicht, Adam war einsam und er hat sich alleine gefühlt, hat sich nach einer Partnerin gesehen und Gott, ja, Gott antwortet ihm darauf und gibt ihm Eva als seine Frau. Gott sieht die Bedürfnisse der Menschen und ist ganz nah bei ihnen dran und sie leben mit ihm in einer innigen Beziehung. Es ist wirklich paradiesische Zustände, heile Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, ihr habt es bei Tobi gehört in der Geschichte, sie misstrauen Gott und brechen sein Gebot. Sie nehmen von dem Apfel oder von der Frucht, das ist nicht unbedingt ein Apfel gewesen, sie nehmen davon und was machen sie damit? Sie gehen aus der Herrschaft Gottes, aus der Autorität Gottes raus und kehren Gott den Rücken, sagen, hey, wir brauchen deine Herrschaft nicht, wir wollen unser eigener Herr sein. Und was passiert dann? Ihr habt es gehört, ihr Leben, man kann es nicht anders sagen, wird richtig kacke. Sie waren hier an Gottes Ort, sie werden rausgeschmissen aus Gottes Ort, denn Gott kann nicht anders in seiner Herrlichkeit und Gerechtigkeit, als sie dafür zu bestrafen, dass sie gegen ihn rebelliert haben. Das sagt er ihnen auch schon vorher, sie nehmen es aber in Kauf. Sie wissen genau, was passiert, dass sie sterben müssen, das wissen sie. Und trotzdem tun sie es, weil sie ihr eigener Herr sein wollen. Sie fallen also raus aus, sie sind nicht mehr Gottes Volk, sie sind nicht mehr an Gottes Ort, sie sind nicht mehr unter Gottes Herrschaft. Und deswegen sind sie auch nicht mehr unter seinem Segen. Es gibt Krankheit in ihrem neuen Leben. Es gibt Schmerzen in ihrem neuen Leben. Es gibt viel Mühe bei ihrer Arbeit in ihrem neuen Leben. Und schlussendlich den Tod. Wir haben die Geschichte weiter gehört. Gott wollte Adam und Eva, die Menschheit, nicht in diesem selbstgewählten Schicksal überlassen, sondern er erwählt Abraham und das Volk Israel. Und er sagt zu Abraham, durch dich sollen die ganze Welt, alle Völker gesegnet werden. Wie macht Gott das, dass er die Menschen wieder segnet? Er wählt sich das Volk Israel, die Nachkommen von Abraham, und holt sie aus der Gefangenschaft in Ägypten raus. Er rettet sie also und will sie an seinen Ort führen. Und dann, das ist genau jetzt der Punkt, wo wir in unserer Geschichte angelangt sind. Um als Gottes Volk wieder seinen Segen zu erfahren, dass es ihnen wieder richtig gut geht und sie wieder mit Gott in einer Beziehung sein können, muss er sie wieder in seine Herrschaft bringen, in seine Autorität. Und da wollen wir jetzt mal reinhören. Mareike wird uns den Predigttext lesen aus 2. Mose 19 und 20.
Etwa 2 Monate, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. Sie hatten Rephidim verlassen, waren in die Wüste Sinai gekommen und schlugen dort am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Nachkommen Jakobs, den Israeliten, Folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richte den Israeliten diese Worte aus. Mose kehrte vom Berg zurück, rief die führenden Männer des Volkes zusammen und teilte ihnen alles mit, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Die Israeliten waren einer Meinung: Wir wollen alles tun, was der Herr uns sagt. Diese Antwort des Volkes überbrachte Mose dem Herrn. Das sprach der Herr zu Mose: Dieses Mal werde ich dir in einer dichten Wolke begegnen, damit das Volk es hört, wenn ich zu dir spreche und dir deshalb immer Glauben schenkt. Und aus 2. Mose 20: Dann sprach Gott folgende Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünde derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der seinen Namen missbraucht. Denk an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am 7. Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr dein Gott dir geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört.
Gott bringt damit die Israeliten wieder unter seine Herrschaft. Er schließt mit ihnen einen Bund und gibt ihnen passend dazu ein Gesetz, eine Wegweisung, an die sie sich halten sollen. Die Gebote, die wir gerade gehört haben, das waren die 10 Gebote. Aber danach folgten im Laufe der Geschichte auch noch weitere Gebote und Verordnungen, insgesamt 613 Stück. Und der Zweck dieser Gebote, dieser Weisungen, ist nicht das Instrument dafür zu sein, das Volk Gottes, die Israeliten, wieder irgendwie die Beziehung zwischen Gott und dem Volk wieder zu reparieren. Die Israeliten, die sind bereits Gottes Volk durch seine gnädige Erwählung. Er hat sie erwählt und aus Ägypten errettet. Das sagt er ihnen am Anfang der 10 Gebote auch. Bevor er überhaupt irgendein Gebot erlässt, erinnert er sie daran. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Gott erlöst sein Volk, bevor er das Gesetz gibt. Das ist wichtig. Und dann sagt er, wie ein Adler seine Jungen auf den Flügeln trägt, so bringe ich euch an meinen Ort. Ihr Gehorsam gegenüber dem Gesetz ist also kein verzweifelter Versuch, diese Beziehung zu Gott wieder irgendwie zu kitten. Aber ihr Gehorsam ist eine Antwort darauf, auf die Errettung aus Ägypten. Und der Gehorsam ist wichtig, um innerhalb des Bundes Gottes Segen zu erfahren. Gott verspricht Abraham und auch den Israeliten, sein Volk zu segnen, wenn sie sich eben wieder unter Gottes Herrschaft begeben. Vielleicht fragst du dich, wie sieht dieser Segen aus? Ist es wieder so wie im Garten Eden? Und es gibt eine Stelle im 5. Buch Mose, die möchte ich euch vorlesen. Da wird gezeigt, was für Segen auf das Volk Israel wartet. Ich habe es euch nicht mitgebracht hier vorne, aber ihr könnt ja zuhören. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht und alle Gebote haltet, die ich euch heute gebe, wird euch der Herr, euer Gott, über alle Völker der Welt setzen. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht, werdet ihr folgendermaßen gesegnet werden. Ihr werdet gesegnet werden in euren Städten und ihr werdet gesegnet werden auf dem Land. Ihr werdet gesegnet werden mit vielen Kindern, mit reichen Ernten und zahlreichen Jungtieren bei den ganzen Schaf-, Ziegen- und Rinderherden, die ihr habt. Ihr werdet gesegnet sein mit Erntekörben, die vor Früchten überquellen, mit Backtrögen, die bis oben mit Brot gefüllt sind. Ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr nach Hause kommt, und ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr fortgeht. Der Herr wird euch den Sieg über eure Feinde geben. Sie werden aus einer Richtung angreifen, aber in 7 Richtungen werden sie vor euch fliehen. Der Herr wird euch bei allem, was ihr tut, segnen. Er wird euch große Vorräte geben. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch gibt, segnen und so weiter und so fort. Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Ganzen. Da folgen noch weitere Segensverheißungen. Viele Menschen haben heute ein Problem mit Autorität. Sie wollen sich nicht vorschreiben lassen, wie sie ihr Leben zu führen haben. Sei es jetzt von den Eltern, sei es von sogar guten Freunden. Am wenigsten vom Staat und am allerwenigsten von der Kirche. Sie glauben, dass die Bibel ist einfach ein Buch voller Gesetze, voller Verbote vor allem, die einfach nur das Ziel haben, ihnen allen Spaß im Leben zu verderben. Viele Autoren der Bibel aber, die schreiben von genau dem Gegenteil. Ich habe euch da mal ein paar Auszüge mitgebracht. Das sind, im Buch der Psalmen hat man manchmal so richtige Lobgesänge auf das Gesetz Gottes. Ich habe mich über deine Weisungen mehr als über großen Reichtum gefreut. Das ist das Glück meines Lebens, deine Gebote zu halten. Wie kann man sowas schreiben? Das ist das Glück meines Lebens, deine Gebote zu halten. Und glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude, Luther übersetzt, voller Lust, tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Warum sind die so happy über die Gebote? Warum? Kennst du das, eine Aufgabe zu haben? Du musst irgendwas machen, irgendwas Neues lernen, was du vorher noch nie gemacht hast. Also zum Beispiel ein Kind möchte Fahrradfahren lernen oder ein alter Uropa, der möchte auf seine alten Tage nochmal lernen, am Computer zu schreiben und E-Mails zu versenden. Und vielleicht ahnen sie es, vielleicht auch nicht, dass sie dabei viel falsch machen können. Sie brauchen Hilfe. Ohne Hilfe, ohne jemanden, der es ihnen zeigt, kann es ja gefährlich werden, vielleicht sogar schlimm enden. Das Kind könnte vor ein Auto fahren, weil es einfach noch nicht gelernt hat, wie stark es bremsen muss, damit es auch wirklich anhält. Der Uropa könnte vertrauliche E-Mails an seinen ganzen Verteiler versenden. Ich wollte letztens auch was Neues lernen, was wirklich komplett Neues für mich war, eine professionelle Homepage zu erstellen. Und ich habe mich da so reingefuchst und reingelesen und ich habe wirklich gar keine Ahnung davon. Und ich bin einfach verzweifelt. Ich wusste, alles, was sie so geschrieben hatten im Internet, was ich so gefunden habe, war so überhaupt nicht, war schon irgendwie mit HTML5, CSS und so. Ich hab einfach nichts kapiert. Und dann war ich echt frustriert. Und dann habe ich aber ein YouTube-Video gefunden, was sich genau auf meinen Wissensstand runterbegibt und mir von Anfang an erklärt, wie man das macht, was ich machen muss, damit es wirklich eine professionelle, gute Homepage wird. Und es war für mich echt so ein, endlich finde ich sowas, endlich finde ich diese Hilfe. Ich habe echt lange gesucht danach. Es war total die Erleichterung für mich, jemanden zu haben, der mir zeigt, wie es geht. Mit dem Gesetz, mit den Geboten, die Israel von Gott bekommt, ist es genauso. Das Wort Gesetz ist ein bisschen nicht so glückliche Übersetzung von dem Wort, von dem hebräischen Wort Tora. Tora heißt eigentlich mehr Wegweisung oder Unterweisung. Gott weist den Menschen den Weg. Aber wozu? Nicht zum Fahrradfahren, nicht zum E-Mail schreiben, auch nicht zur Homepage erstellen, sondern zu etwas viel, viel Komplexerem, zum Leben. Gott ist der Erfinder des Lebens, das haben wir am Anfang der Geschichte Gottes gehört. Er hat die Welt erschaffen und er hat alles Leben erschaffen. Er ist die Quelle allen Lebens. Er weiß ganz genau, wie das Leben funktioniert, wie das Zusammenleben gelingen kann. Das Kind braucht nicht unbedingt den Erfinder des Fahrrads als Lehrer zum Fahrradfahren. Ja, jeder von uns kann es wahrscheinlich einem Kind irgendwie auf die eine oder andere Weise zeigen. Aber bei sowas Wichtigem, bei sowas Komplexem wie dem Leben, möchte ich mich nicht auf irgendwelche Menschen verlassen, die vielleicht 40 Jahre länger schon leben als ich und halt irgendwie meinen, dass sie wüssten, wie es geht. Wie genial wäre es, direkt vom Erfinder des Lebens gezeigt zu bekommen, wie er sich das Leben eigentlich gedacht hat. Und genau das haben die Israeliten mit dem Gesetz von Gott bekommen. Und sie erkennen, dass es ein krasses Privileg ist. Gott äußert seinen Willen. Er zeigt ihnen seine Maßstäbe, seine guten Maßstäbe für ein gelingendes und gutes Leben. Und natürlich haben die Menschen sich so darüber gefreut, wie ich es hier gezeigt habe in den Psalmen. Großer Reichtum, großer Schatz. Sie haben sich weit, weit mehr gefreut als ich über mein YouTube-Video. Und das Gesetz ist Teil von Gottes Selbstvorstellung. Gott stellt sich in dem Gesetz vor. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt von Christoph, wo er gesagt hat, Gott stellt sich als Jahwe vor, mit dem Namen Jahwe, was heißt, ich bin der ich bin, oder besser, ich bin der, als der ich mich zeige. Und Gott, der Erfinder des Lebens, der zeigt sich in seinem Gesetz. Er zeigt sich mit seinen Wertvorstellungen, mit seinen Maßstäben, mit seinem Willen für unser Leben. Und dadurch wird das Gesetz, was er gibt, zu einem Spiegel für uns, in dem wir Gott erkennen können. Wir sehen in diesem Spiegel, wie gerecht Gott ist, wie barmherzig er ist und wie gütig er ist. Zum Beispiel, das Gesetz zeigt, wie Gott sich um die Ausländer kümmert, um die Witwen und um die Waisenkinder. Ich habe euch da einen Vers mal mitgebracht, da gibt es aber ganz, ganz viele. Auch bei eurer Weinlese sollt ihr keine Nachlese halten. Also nicht nochmal durchgehen und nochmal alle, die man vergessen hat, einsammeln, sondern die übrig gebliebenen Trauben sollen den Ausländern, Waisen und Witwen gehören. Und sogar um die Tiere ist Gott besorgt. Hindert einen Ochsen nicht am Fressen, wenn er das Korn trischt. Heute ist uns das alles sehr vertraut. Ja? Wir haben Waisenhäuser, wir haben Witwenrente, wir haben Asylgeld und wir haben Tierschutz. Aber das alles haben wir größtenteils deswegen, genau weil unsere Gesellschaft immer noch, ist es gut, geprägt ist von dieser biblischen Ethik, von diesen biblischen Werten, die im Gesetz zu finden sind. Von Leuten, von praktizierenden Christen, die genau das umgesetzt haben. Die gesagt haben, ich gründe ein Waisenhaus, weil Gott sind die Waisenkinder sehr wichtig. Aber vor unseren Jahrhunderten, in dieser Zeit damals, 3400 Jahre her, war das alles andere als normal. Es gab keinen Tierschutz oder Witwenrente oder so, sondern das Sozialsystem war die Familie. Und wenn du da halt irgendwie rausgefallen bist, hast du Pech gehabt. Aber nicht bei Gott. Gott kümmert sich darum. Das Gesetz zeigt uns als Spiegel, aber nicht nur Gottes Gerechtigkeit, seine Güte und seine Liebe und seine riesige Barmherzigkeit, sondern auch seine Heiligkeit. Gott hasst alles Schlechte und Böse, das wird ganz deutlich. Und zwar, er hasst es so sehr, dass nichts Schlechtes und nichts Böses in seiner Gegenwart bestehen kann. Und das, ihr ahnt es vielleicht, ist das Riesendilemma, dass das Gesetz den Menschen bringt. Auf der einen Seite, ja, sind sie total happy über das Gesetz. Es zeigt ihnen, was wirklich wahres Leben, wie gelingendes Leben aussehen kann. Aber auf der anderen Seite wird auch sehr schnell klar, dass sie das Gesetz, die Gebote, niemals in der Lage sind, alle einzuhalten. Wieso auch? Es sind die Gebote, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, eines heiligen, vollkommen gerechten, vollkommen guten Gottes. Wir Menschen finden diese Maßstäbe gut. Wir würden sagen, ja, es wäre wunderschön, es wäre das Paradies auf Erden, wenn die Menschen sich daran halten würden. Aber die Menschen sind in ihrer Schwachheit und ihrer Sündhaftigkeit nicht dazu fähig, diese Gebote zu halten. Das Gesetz bringt in uns die Begierde hervor, gegen genau dieses Gesetz zu verstoßen. Paulus sagt es im Römerbrief, Kapitel 7, ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde, gib der Begierde keinen Raum. Die Sünde ergriff die Gelegenheit und weckte in mir durch das Verbot jede nur denkbare Begierde. Jede nur denkbare Begierde. Die Menschen verstoßen gegen die Gebote, sie rebellieren gegen Gott genauso wie Adam und Eva. Das erste Gebot, das Gott gibt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und was macht Israel direkt, nachdem sie die Gebote am Sinai bekommen haben? Sie machen sich ein goldenes Kalb und beten es als einen Gott an. Und Gott kann in seiner Gerechtigkeit, in seiner Heiligkeit nicht anders, als die Menschen dafür zu strafen. Und das sagt er ihnen auch. Was für ein Dilemma. Gott will die Menschen segnen, er will ihnen helfen, er will sie wieder in die gute Beziehung mit ihnen bringen und sie mit ihnen versöhnt leben. Aber die Menschen, die können es nicht annehmen. Und dieses Dilemma in seiner Verzwicktheit und Ausweglosigkeit zu empfinden, nachzufühlen, das ist ein Ziel, ein sehr wichtiges Ziel des Gesetzes. Wenn Gott den Israeliten gleich gesagt hätte, okay Leute, ihr schafft sowieso nicht, mein Gesetz zu halten, ich bringe einfach sofort Jesus, ich schicke ihn, ja, er macht für euch alles klar, alles wird gut und schick, ihr seid vollkommen und wirklich befreit. So, Wie hätten die Israeliten dann reagiert? Ich glaube, sie hätten genauso reagiert, wie Millionen von Menschen in unserer westlichen Gesellschaft reagieren. Sie wissen nichts von einem heiligen und gerechten Gott. Sie wissen nicht, dass es Maßstäbe gibt, denen sie nicht genügen. Sie wissen nicht, dass sie schwach und sündig sind. Sie wissen nicht, wie ein Leben in Gottes Reich aussehen könnte, mit Gottes Herrschaft und Gottes Segen. Also, und das ist wirklich die absolut logische Konsequenz daraus, sie brauchen keinen Retter. Sie brauchen Jesus nicht, der ihnen aus diesem Dilemma hilft, denn sie haben kein Dilemma. Das ist der Grund, warum die meisten Menschen in Deutschland, in Europa nicht an Jesus glauben. Sie brauchen ihn nicht. Oder sie wissen nicht, dass sie ihn brauchen. Weil sie keine Ahnung vom Gesetz haben, das Gott in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit vorstellt. Aber den Israeliten hat dieses Dilemma des Gesetzes die Augen geöffnet. Es hatte zumindest das Potenzial, und Ziel und Absicht war es, den Israeliten dafür die Augen zu öffnen, dafür, dass sie selbst zu schwach sind, um vor Gott zu bestehen. Dafür, dass sie aus eigener Kraft niemals aus diesem Dilemma rauskommen, dafür, dass Gott sie da rausholen muss. Und genau das tut Gott dann auch. Er verheißt ihnen immer wieder, in diesen 1400 Jahren zwischen der Gebung des Gesetzes und zwischen Jesus, immer wieder den Messias, immer wieder einen Retter, der all ihre Schwachheit, der all ihre Krankheit und all ihre Sünde trägt und sie aus diesem Dilemma befreit. Und dann kommt Jesus. Bisher ist es vielleicht ein bisschen trocken gewesen und ja, wollen uns gleich anschauen, ein bisschen praktischer werden, wie hat diese Geschichte Gottes, dass Israel das Gesetz bekommt, was hat es mit meiner Geschichte heute zu tun? Vorher habe ich euch aber ein Video mitgebracht, wo das Dilemma einfach nochmal aufgezeigt wird, vielleicht ein bisschen anschaulicher hoffentlich, als ich es gemacht habe, und auch schon zeigt, wie die Lösung aus diesem Dilemma aussieht. Und das Video möchten wir uns einfach kurz zusammen anschauen.
Wahrscheinlich kennst du die 10 Gebote aus der Bibel. Gebote, die wir oft als gute Ratschläge ansehen. Also du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, ehre deine Eltern und so weiter.
Und das sind nur die ersten 10. Insgesamt gibt es 613 Gebote, die den Israeliten gegeben wurden und die wir in den ersten 5 Büchern der Bibel finden. Auf Hebräisch nennt man diese Bücher die Tora.
Normalerweise übersetzt man das hebräische Wort Tora mit Gesetz, eben wegen all dieser Gesetze. Und beim Durchlesen fragt man sich, soll ich jetzt manche der Gebote befolgen oder sogar alle? Was ist eigentlich der Sinn des Gesetzes?
Naja, die Übersetzung selbst ist etwas verwirrend. Natürlich enthält die Tora Gesetze, aber eigentlich erzählt das Buch die Geschichte davon, wie Gott eine neue Art von Menschen schafft. Menschen, die Gott und ihre Mitmenschen von ganzem Herzen lieben. Als Jesus über die Tora lehrte, sagte er, dass er nun diese Geschichte zu ihrer Erfüllung bringen wird.
Dann erzähl mir doch die Geschichte und wie sie zur Erfüllung kommt.
Die Geschichte beginnt damit, dass Gott Menschen erschafft, die dann rebellieren. Und so erwählt Gott Abraham, durch dessen Familie er alle Nationen segnen will. Die Familie wird aber in Ägypten versklavt, doch Gott rettet sie aus Ägypten. Am Berg Sinai schließt Gott dann einen Bund mit Israel, also eine Art Vertrag. All die Gesetze, die Mose Israel gibt, sind die Bedingungen dieses Vertrags, so etwas wie eine Verfassung. Einige Gesetze beinhalten Rituale und Bräuche, die Israel von den anderen Nationen abhebt. Andere Gesetze fordern soziale Gerechtigkeit oder moralische Standards. Wenn Israel sich danach richtet, können sie anderen Nationen zeigen, wie Gott wirklich ist.
Der Rest der Tora ist also einfach die komplette Liste der Gesetze, die Mose Israel gibt?
Nein, der Rest der Tora erzählt die Geschichte weiter. Die 613 Gebote sind nur eine Auswahl der ursprünglichen Verfassung. Und sie sind ganz bewusst über die verschiedenen Abschnitte der Geschichte verteilt. Und wenn du jetzt gut aufpasst, wirst du ein deutliches Muster erkennen. Mose gibt Israel die ersten Gesetze.
Du sollst keine anderen Götter haben und dir keine Götzen machen.
Direkt danach wird erzählt, wie Israel genau diese Gesetze bricht.
Stimmt, sie verehren das goldene Kalb.
Danach gibt Mose weitere Gesetze und es folgen erneut Geschichten der Rebellion. Wieder Gesetze, wieder Rebellion, noch mehr Gesetze, noch mehr Rebellion. Und dann merkt man, was der Punkt ist.
Ja, also egal wie viele Gesetze, sie werden immer wieder rebellieren.
Am Ende der Tora-Erzählung hält Mose eine letzte Rede vor dem Volk Israel, das sich gerade darauf vorbereitet, in sein neues Zuhause zu ziehen. Er sagt: Liebe Leute, ich weiß, dass ihr nicht alle Gesetze Gottes befolgen werdet. Ihr habt bewiesen, dass ihr dazu nicht fähig seid. Und er erklärt, dass ihr eigentliches Problem ihre harten Herzen sind. Sie brauchen neue, veränderte Herzen, um Gottes Gesetz wirklich befolgen zu können. Und er hatte recht, die weitere Geschichte erzählt von Israels totalem Versagen.
Sie kommen in das Land und brechen alle Gesetze.
Genau. In der jüdischen Tradition folgen nun die 15 Bücher der Propheten, die diese Geschichte reflektieren. Zum Beispiel Hesekiel. Er sagt, wenn Israel dem Gesetz jemals wirklich gehorchen will, dann muss Gottes Geist ihre harten Herzen in weiche Herzen verändern. Und Jeremia ergänzt und sagt, dass sich der Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz erst dann nicht mehr wie eine Pflicht anfühlen wird, sondern das Gesetz tief in ihren Herzen eingeschrieben sein wird. Dann Jesaja. Er kündigt einen zukünftigen Leiter an, Israels Messias, der alle Menschen zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz führen wird. Die jüdische Tradition nennt all diese Bücher Propheten, sogar die historischen Bücher, weil sie die Geschichte aus der Perspektive der Propheten weitererzählen.
Okay, wir haben also das Gesetz und die Propheten, die diese zusammenhängende Geschichte erzählen. Die Geschichte von Gottes Wunsch, die ganze Welt durch sein Volk Israel zu segnen, das aber offenbar ein neues Herz braucht.
Ja, und Jesus verstand sich als derjenige, der diese Geschichte fortführt. Er stimmte dem Gesetz und den Propheten zu, wenn er lehrt, dass die hässlichsten Dinge der menschlichen Natur aus unseren Herzen kommen. Unsere Herzen stellen sich sozusagen standardmäßig gegen Gottes Gesetz. Aber Jesus sagte auch, er sei gekommen, um dieses Problem zu lösen und, um es in seinen Worten zu sagen, das Gesetz zu erfüllen.
Was meint er damit, er würde es erfüllen?
Nun, zuerst sagte er, dass die Forderung aller Gesetze in der Tora mit dem sogenannten höchsten Gebot erfüllt werden. Wir sollen Gott und unseren Nächsten lieben.
Das hört sich ja ziemlich einfach an. Ich meine, wir alle wollen noch lieben, oder?
Naja, das glauben wir vielleicht. Aber Jesus hat gezeigt, dass wahre Liebe mehr fordert, als uns bewusst ist. Er zitiert das Gesetz, du sollst nicht morden. Und sagt, ja, nicht zu morden ist sehr gut. Aber dann sagt er, wenn du jemanden respektlos behandelst oder Bitterkeit gegen jemanden pflegst, verstößt du auch gegen Gottes Moralvorstellung, weil du die Person nicht mit Liebe behandelst. Jesus sagt, dass unsere Liebe so weit gehen soll, dass wir unsere Feinde lieben. Auch wenn dieses Gebot einfach scheint, zeigt Jesus, dass unsere Herzen nicht einmal fähig sind, dieses grundlegende Gebot Gottes zu halten, andere zu lieben.
Das ist irgendwie deprimierend.
Aber da, wo Israel versagt hat, brachte Jesus die Erfüllung der Geschichte. Als Israels Messias hat er Gott und andere vollkommen geliebt und allen Nationen gezeigt, wie Gott wirklich ist. Er tat das, indem er anderen gegenüber barmherzig und gnädig war und indem er seine Feinde sogar bis zum Tod liebte. Nach seiner Auferstehung versprach er seinen Nachfolgern, Gottes Geist zu senden. Er wird ihre Herzen erneuern, damit sie ihm nachfolgen und das Ziel des Gesetzes erfüllen können, Gott und den Nächsten zu lieben. So wird also die Geschichte des Gesetzes und der Propheten erfüllt. Oder mit den Worten von Paulus, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt.
Jesus löst das Dilemma des Gesetzes auf. Nicht indem er das Gesetz auflöst, nee, Jesus bestätigt das Gesetz. Für Jesus ist das Gesetz immer noch der vollkommene, lebensspendende Willen Gottes. Das Gesetz gilt. Und ja, es ist immer noch so, dass wir Menschen gegen das Gesetz verstoßen. Aber Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und er hat es für uns erfüllt. Er hat die Strafe, die eigentlich auf das Gesetz steht, den Tod auf sich selbst genommen. Er stirbt stellvertretend für uns wie ein Opferlamm für die Sünde und Schuld von uns. Und er tilgt sie ein für allemal am Kreuz. Das Dilemma des Gesetzes wird also gelöst von dem einen, der allein dazu fähig ist, von Gott. Und so dürfen wir durch den Glauben an Jesus wieder in Gottes Reich leben. Wir dürfen wieder sein Volk sein, wir dürfen uns sogar seine Kinder nennen. Wir sind in Jesus wieder unter der Herrschaft des Gesetzes, weil Jesus das Gesetz erfüllt hat. Und wir sind auch wieder unter dem Segen Gottes. Die Strafe trifft nämlich Jesus, wir aber dürfen ewig leben. Wir dürfen all unsere Sorgen auf Gott werfen, wir dürfen ja, uns wie ein Kind an seinen Vater wenden mit all unseren Bedürfnissen, die wir haben und ihm uns anvertrauen und er will uns versorgen mit allem, was wir zum Leben brauchen. Wir dürfen wieder diese innige Beziehung mit ihm haben. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wenn ich das Gesetz sowieso nicht erfüllen kann, Jesus es aber erfüllt hat, die Strafe trifft mich auch nicht mehr, weil ich an Jesus glaube, alles schön und gut. Was hat dann das alte Gesetz, also das Gesetz im Alten Testament, eigentlich heute mit meinem Leben zu tun? Ist doch eher schon kompliziert genug, kann ich nicht einfach im Neuen Testament anfangen zu lesen? Und wenn du dich das fragst, dann habe ich drei praktische Gründe, warum das Gesetz und warum die Geschichte um dieses Gesetz herum heute für uns mega, mega wichtig sind. Der erste ist, ohne dem Gesetz wüsstest du nicht, dass du Jesus brauchst. Es ist unser Grundmodus, unser Wunsch, nicht schlecht dazustehen. Egal in welchem Bereich des Lebens, sei es jetzt in der Schule, auf der Arbeit, vor den Kollegen, vor den Freunden, im Sport. Wir wollen bewundert werden, wir haben Stolz und wir wollen es selber schaffen. Wir wollen nicht dastehen wie ein Bettler, der auf Kosten von anderen lebt. Und so, wenn Gott jetzt ein gesegnetes Leben für mich bereithält, dann möchte ich doch alles dafür tun, um mir das zu verdienen. Um zu zeigen, ich habe es verdient, dieses tolle Leben, deinen Segen. Ich habe es doch verdient, Gott. Zwei Drittel der Bibel hat Gott darauf verwendet, um uns zu zeigen, dass es so nicht geht. 1400 Jahre hat es gedauert von den 10 Geboten am Sinai, bis Jesus wiedergekommen ist. 1400 Jahre, in denen Israel immer wieder Gesetz bekommen hat, rebelliert hat gegen Gott. Dann sind sie wieder umgedreht, weil Gott sich gemeldet hat bei ihnen. Was macht ihr da? Wieder umgedreht und dann wieder das Gleiche. Wieder rebelliert, wieder den Rücken gekehrt und so weiter und so fort. Sie schaffen es nicht von sich aus. Sie sind selbst zu schwach und zu sündig. Und das ist für uns aufgeschrieben, diese 1400 Jahre, dass wir nicht 1400 Jahre brauchen, um zu kapieren, wir brauchen Jesus. Wir sind nicht heilig, wir können es nicht vor Gott bestehen, egal wie stolz wir sind, egal wie ehrgeizig wir sind und wie sehr wir uns auch anstrengen. Lies diese 1400 Jahre und ich glaube, du wirst nicht mehr glauben können, dass du es selbst schaffen kannst. Und wenn du das kapiert hast, dass du Jesus brauchst als den Retter aus diesem Dilemma, und wenn du an ihn glaubst, dann verwandelt sich das Gesetz von so einer lästigen Pflicht zu etwas Wunderschönem. Und so ist es bei mir echt. Das Gesetz ist der zweite Punkt, die perfekte Gebrauchsanweisung für ein gutes und schönes Leben. Die Israeliten, die bestanden in diesem Dilemma. Sie finden das Gesetz gut, aber sie können es nicht halten. Aber ihr habt die Lobgesänge gehört. Das Glück meines Lebens ist, deine Gebote zu halten. Dein Gesetz ist für mich größer als großer Reichtum. Wie viel wertvoller, wie viel kostbarer ist es also für uns, die wir gar nicht mehr in diesem Dilemma stecken? Wenn wir unser Leben nach Gottes Willen ausrichten, wenn wir seine Maßstäbe von Gerechtigkeit, von Liebe in unserem eigenen Denken und Handeln umsetzen, was muss das für unglaubliche Auswirkungen in unserem Leben haben? Wie muss meine Frau oder mein Mann sich freuen? Wie müssen meine Kinder aufblühen? Wie würde ich meinen Nachbarn, meinen Kollegen den Tag damit versüßen? Wie ich selbst auch immer fröhlicher und zufriedener und glücklicher werden würde? Gott weiß, wie das alles geht. Er ist der Erfinder des Lebens und er hat uns die perfekte Gebrauchsanweisung dafür gegeben. Und das wäre eigentlich ja schon mehr als genug, aber Gott legt noch eine Schippe obendrauf. Der dritte Punkt. Durch unsere Liebe untereinander finden andere Menschen zu Jesus. In Johannes 13 heißt es, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir als Gemeinde, wenn wir als Kinder Gottes nach Gottes Willen leben, wenn wir radikal lieben, wenn wir uns untereinander in Wahrheit und in Gnade begegnen, so wie es ja auch unsere Werte in der Gemeinde hier sind, wenn wir einen stinkenden Obdachlosen nicht anders behandeln als einen schicken Anzugträger, wenn wir uns leidenschaftlich für all die einsetzen, die selbst nicht kämpfen können, wenn wir Bedürftigen nicht nur von unserem Überfluss abgeben, sondern für sie sogar großen Verzicht in Kauf nehmen, wenn wir bis dahin gehen, unsere Feinde zu lieben, dann wird das auffallen, sagt Jesus. Dann werden Menschen daran erkennen, dass unsere Gerechtigkeit, dass unsere Liebe, unsere Barmherzigkeit nicht von dieser Welt sind, sondern dass wir Gott kennen, dass wir ihn lieben, dass wir seine Kinder sind, Jünger und Nachfolger von Jesu Christus. Wow, ich bin wirklich begeistert von dem Gesetz. Bei vielen, vielen Christen, weiß ich, ist das Gesetz immer sehr, sehr negativ gesehen. So, ah, das ist alt, so, und alles war schlecht und Jesus befreit uns daraus. Und das stimmt. Aber das Gesetz ist der vollkommene, gerechte Wille und die Maßstäbe Gottes. Beim Anblick von den Polizisten, ja, da werde ich nervös, da werde ich unsicher und ich denke so, oh, aber Gott will mich nicht ärgern. Gott ist nicht kleinlich und bohrt da in irgendwelchen Sachen rum. Gott will mir nicht mein Geld aus der Tasche ziehen und irgendwie seine Autorität ausnutzen. Ich bin, und das kann ich wirklich sagen, ich bin gerne unter der Herrschaft Gottes. Ich möchte sein Gesetz gerne halten. Und ich kann es wirklich, wie der Psalmschreiber, sagen, das ist das Glück meines Lebens, deine Gebote zu halten. Natürlich werde ich sie niemals ganz befolgen. Aber, das haben wir in dem Video gesehen, Gott hat mir seinen Heiligen Geist gegeben. In mein Herz. Gott hat mein hartes Herz ausgetauscht und mir ein weiches Herz gegeben. Ja, wir werden fallen. Ja, wir werden es nicht schaffen. Aber er hat sein Gesetz in mein Herz geschrieben. Und der Heilige Geist hilft mir dabei, und es ist mein Gebet, Jesus immer ähnlicher zu werden und seinen Willen mit Freude zu tun. Ich möchte mit uns beten. Vater Gott im Himmel, ich danke dir, dass du uns dieses Gesetz gegeben hast, dass du uns diese perfekte Gebrauchsanweisung für dein Leben, für unser Leben geschenkt hast, dass wir wissen dürfen, wer du bist, dass du so gerecht, so heilig und so barmherzig bist. Und ich danke dir so von Herzen, dass du uns aus diesem Dilemma geführt hast, dass du Jesus geschickt hast und er es wirklich klar gemacht hat für uns. Ich danke dir, dass uns nicht mehr die Strafe trifft, aber dass uns der Segen zuteil wird. Ich danke dir dafür, dass wir wieder in dieser guten Beziehung mit dir leben dürfen und dass wir voller Freude sein dürfen, deine Gebote zu halten. Und ja, es ist manches sehr, sehr schwierig umzusetzen. Du hast heilige Ansprüche. Aber ich wünschte, es wäre wirklich so, dass ich sie umsetze. Es ist mein Gebet und mein tiefer Wunsch, dass du uns hilfst, mit deinem Heiligen Geist uns immer mehr zu verändern, dass wir keine schlechte Sichtweise auf die Gebote und auch auf die Verbote haben, sondern dass wir darin wirklich das wahre Leben sehen. Dass wir sehen, wie du bist und was du möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder aufhilfst, wenn wir versagen, wenn wir fallen und uns mit deinem Heiligen Geist veränderst, dir nachzufolgen. Ich danke dir dafür, dass du uns diese Kraft gibst und dass du das tun möchtest. Du musst es tun, wir können es nicht tun. Amen.